Herzlich willkommen zur Guten Morgenstern-Sendung, den Meldungen am Mittwoch, dem 4. Juni. Wer zahlt eigentlich das Gehalt von Annalena Baerbock? Seit gestern ist sie offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung. Da könnte man davon ausgehen, dass auch die UN ihr Gehalt zahlt. Weit gefehlt, auch dafür wird der deutsche Steuerzahler zur Kasse gebeten. Und das nicht zu knapp. Circa 13.300 Euro monatlich ohne Zuschläge erhält die ehemalige Expertin für feministische Außenpolitik. News hat beim Auswärtigen Amt nachgefragt. Die Antwort, Zitat, das Gehalt der Präsidentin oder des Präsidenten der Generalversammlung wird nicht aus dem UN-Haushalt bezahlt. Deshalb ist es übliche Praxis, dass das Herkunftsland für die Vergütung aufkommt. Das Auswärtige Amt hat mit Billigung des Kabinetts dafür einen Dienstvertrag mit Frau Bundesministerin AD Baerbock geschlossen. Danach gelten für alle Aspekte der Entsendung, wie etwa Gehalt und Wohnung, die Vorschriften für ins Ausland entsandte Beschäftigte des Auswärtigen Amts analog. Frau Baerbocks Vergütung entspricht der Besoldungsgruppe B9 und damit der einer Leiterin oder eines Leiters einer großen Auslandsvertretung. Annalena Baerbock erhält als ehemalige Ministerin auch noch ein Übergangsgeld. Das wird längstens für 2 Jahre ausgezahlt, aber mit ihrem neuen Gehalt gemeinsam verrechnet. In welcher Höhe ihr das Geld genau ausgezahlt wird, das hängt auch von der exakten Höhe ihrer neuen Bezüge ab. In welcher Höhe etwaige Zulagen, beispielsweise für die Privatschule ihrer Kinder, gezahlt werden, das ist öffentlich nicht bekannt. Der Bundestag schränkt die Rechte der AfD weiter ein. Nachdem alle Kandidaten der AfD für die Vorsitzenden in den Ausschüssen abgelehnt wurden, möchte die AfD nun die Stellvertretung in diesen Posten stellen. Eine Fraktion darf aber nicht den Vorsitz und die Stellvertretung gleichzeitig beanspruchen. Das hat nun der Geschäftsordnungsausschuss noch einmal bekräftigt. Das sei jahrzehntelange parlamentarische Praxis. Es ist ebenso jahrzehntelange parlamentarische Praxis, dass jede Fraktion einen Bundestagsvizepräsidenten stellt oder eben in den Ausschüssen die jeweiligen Vorsitzenden. Das scheint aber keinen so recht zu interessieren. Der SPD-Vorsitzende des Geschäftsordnungsausschusses erachtet es als notwendig, die AfD faktisch komplett auszuschließen, damit die Handlungsfähigkeit der Ausschüsse nicht gefährdet ist. Alle Parteien, also Union, SPD, Grüne und Linke, sprachen sich für dieses Vorhaben aus. Scharfe Kritik kam natürlich von der AfD. Es gebe keine tragfähige Begründung dafür, dass einer Fraktion sowohl das Vorsitz- als auch das Stellvertreteramt in einem Ausschuss nicht zustehen solle, sofern sie rechnerisch darauf Anspruch habe. Die angebliche Gefährdung der Ausschussarbeit sei Folge des vorangegangenen Ausschlusses der AfD-Vorsitzkandidaten durch die übrigen Fraktionen. Die AfD und die Linkspartei lehnen eine weitere automatische Diätenerhöhung ab. Die Union hingegen verteidigt die Entscheidung. Die Koalitionsfraktionen CDU, CSU und SPD wollen die geltende Regelung auch für diese Wahlperiode verlängern, wonach die Diäten automatisch jährlich zum 1. Juli entsprechend der allgemeinen Lohnentwicklung angepasst werden. Wir sagen, der Mechanismus muss weg, das äußert der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion Stefan Brandner. Der Beschluss würde zum 1. Juli zu einer Anhebung der Bezüge von derzeit 11.227,20 Euro im Monat um 606 Euro führen. Dies sei ungerecht und gehe auch an der Lebensrealität der Leute vorbei, hatte linken Fraktionsgeschäftsführer Christian Görke am Montag argumentiert. Unionsfraktionschef Jens Spahn verteidigte den Mechanismus. Es sei grundsätzlich richtig, dass sich die Vergütung so entwickle wie die Lohn- und Gehaltsentwicklung. Dieses vor Jahren eingeführte Prinzip habe in schwierigen Zeiten, wenn die Bürgerinnen und Bürger bei Löhnen und Gehältern weniger gehabt hätten, auch zu entsprechenden Reduzierungen geführt. Und das führt in Zeiten wie diesen dann automatisch fortfolgend eben zu einer Anpassung. Insofern sei dies ein guter, weil auf Fakten basierender Umgang mit dieser sehr politischen und manchmal auch emotionalen Frage, sagte Spahn. Brandner äußert hingegen weiter: Wenn es mit Deutschland wieder aufwärts geht, dann wird der Bürger auch Verständnis dafür haben, dass man über die Diätenerhöhung debattiert und beschließt. Auf Nachfrage von Welt, ob er wirklich glaube, dass es jemals Verständnis für Diätenerhöhung geben werde, antwortete er: Ja klar, wenn die AfD regiere und es allen besser gehe, dann stehe ich ganz vorn und sage, aber jetzt sind wir auch dabei und machen ein gutes Einkommen für die Abgeordneten. In Deutschland gibt es gewisse Zufälle. Einer dieser Zufälle sind die Geburtstage von illegalen Migranten. Der fällt sehr häufig auf den 1. Januar. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete das Ausländerzentralregister 28.847 erste Antragsteller, bei denen der 1. Januar als Geburtsdatum eingetragen wurde. Das entspricht einem Anteil von 12,6% aller Personen, die 2024 erstmals einen Asylantrag stellten und nicht in Deutschland geboren wurden. Im laufenden Jahr liegt der Anteil bislang bei gut 10%. Die Zahlen gehen aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des AfD-Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio hervor, die der Jungen Freiheit exklusiv vorliegt. Auch in den Jahren zuvor war der Anteil hoch. 2023 lag er bei 12%, 2022 bei 11,8%. Seit 2018 wird die Angabe im Ausländerzentralregister systematisch erfasst. Seither hat sich die Zahl mehr als verdreifacht. Der AfD-Abgeordnete Curio kritisierte gegenüber der Jungen Freiheit, die Behörden operierten bewusst mit falschen Personaldaten. Die Angabe des 1. Januar als Geburtstag zeige, wie sehr Sicherheitsaspekte in der Asylpolitik weiterhin vernachlässigt werden. Die AfD fordere, dass unklare Identitäten konsequent aufgeklärt werden müssten. Ein gesicherter Aufenthaltsstatus dürfe künftig nur bei zweifelsfreier Identität vergeben werden. Hintergrund ist eine administrative Praxis im Umgang mit Personen ohne gültige Ausweisdokumente. Geben Asylbewerber lediglich ihr Geburtsjahr an, wird in Deutschland automatisch der 1. Januar als Geburtstag vermerkt. In vielen Herkunftsländern sei es zudem üblich, Neugeborene pauschal auf diesen Tag zu datieren, weil die amtliche Registrierung oft nur einmal jährlich erfolge, insbesondere in ländlichen Regionen. Der Verweis auf das Geburtsjahr verfange nicht, warnte Curio. Schließlich stützen sich die Behörden regelhaft einfach auf die Angaben des ohne Dokumente eingereisten illegalen Migranten. Doch auch deutsche Behörden greifen regelmäßig zu dieser Methode. Bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern ohne Papiere setzen Jugendämter routinemäßig den 1. Januar als Geburtsdatum fest. Jan Böhmermann hat vor einigen Wochen einen Beitrag über die Bundespolizei veröffentlicht. Vom Teleprompter las er wie gewohnt diverse Beleidigungen ab, dieses Mal gegenüber Manuel Ostermann, dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Bundespolizeigewerkschaft. Herrenmensch im Skoda mit Blitzkriegsfrisur hörte man da unter anderem aus Böhmermanns Mund. Nun hat die Sendung aus dem März 2025 ein rechtliches Nachspiel, denn der Polizeifunktionär hat Programmbeschwerde eingelegt. Böhmermann unterstellte in dem Beitrag der Bundespolizei, dass sie absichtlich Fehler machen könnte, um das eigentlich sichere Bundesaufnahmeprogramm, das BAP, zu sabotieren. Jetzt wehren sich Ostermann und die Deutsche Polizeigewerkschaft gegen Böhmermann und das ZDF-Magazin Royal. Über die Medienrechtskanzlei Höcker in Köln wurde eine Programmbeschwerde beim ZDF-Fernsehrat eingereicht. Ostermann gegenüber der Berliner Zeitung: Jan Böhmermann versucht permanent unter dem Deckmantel von Satire Menschen zum Teil mit widerwärtiger Rhetorik und Methode existenziell zu zerstören. Mit Halbwahrheiten, einer Menge Ideologie und unter Ausschluss anderer Meinungen und Fakten diffamiert er Organisationen und einzelne Menschen. Er sei nicht mehr bereit, die Überschreitung dieser roten Linien zu akzeptieren, erklärte Ostermann und sagte weiter: Jan Böhmermann hat mit seinen faktenbefreiten Äußerungen viel Hass auf mich und meine Familie zu verantworten, aber er darf in der Gewissheit leben, dass eben dieses Verhalten möglicherweise auch Konsequenzen zur Folge hat. Regierungskrise in den Niederlanden. Geert Wilders hat mit seiner Partei für die Freiheit, der PVV, die niederländische Regierungskoalition verlassen. Das teilte der islamkritische Politiker am Dienstagmorgen auf der Plattform X mit. Wörtlich schrieb er: Keine Unterschrift unter unsere Asylpläne, keine Anpassung des Grundsatzabkommens, die PVV verlässt die Koalition. Der Schritt erfolgte nach einem nächtlichen Treffen der vier Koalitionsparteien. Wilders hatte dabei erneut auf eine deutliche Verschärfung der Asylpolitik gedrungen. Wir wollen nicht, dass die Niederlande zu einem großen Asylbewerberzentrum werden, sagte er laut der Zeitung AD. Seit 9 Uhr liefen am Dienstag in Den Haag Krisenberatungen der Parteiführung von PVV, VVD, NSC und BBB. Die übrigen drei Parteien zeigten sich nach Angaben des Senders NOS fassungslos über die Entscheidung des PVV-Vorsitzenden Wilders. Bereits am 27. Mai hatte Wilders der Regierung ein Ultimatum gestellt. Bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz präsentierte er einen 10-Punkte-Plan zur Asyl- und Migrationspolitik. Dieser sah unter anderem Grenzschließungen für Asylsuchende, schärfere Kontrollen und die Abschiebung straffälliger Doppelstaatsbürger vor. Zudem forderte der Parteichef die Rückführung zehntausender Syrer in ihre Heimat. Unsere Geduld ist am Ende, sagte er damals. Wenn sein Plan nicht umgesetzt werde, sei die PVV weg. Er erhielt große Zustimmung vor allem aus der Bevölkerung für diese Pläne. In den Niederlanden zeigt sich erneut, mit liberalen Koalitionspartnern lässt sich keine rechte Politik machen. Im Herbst wird es Neuwahlen geben, dann werden die Karten neu gemischt. Berlin ist der absolute Brennpunkt für judenfeindliche Straftaten. Eine Antwort des Berliner Senats auf eine parlamentarische Anfrage der AfD im Abgeordnetenhaus legt nun offen, wie stark sich der Hass auf Juden seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Angriff der Hamas auf Israel in der Hauptstadt, entladen hat. Der Zeitung Welt liegt die Antwort auf die Anfrage vor. Die Mehrheit der antisemitischen Vorfälle in Berlin wird der Kategorie ausländische Ideologie zugeordnet. Im Jahr 2024 entfielen laut Senat 1036 antisemitisch motivierte Straftaten auf eine ausländische, 338 auf eine religiöse Ideologie. Demgegenüber stehen 302 Fälle mit rechtsextremem Hintergrund. Aus der linksextremistischen Szene wurden vergleichsweise wenig Fälle registriert. Im Jahr 2024 waren es lediglich 32. Der Berliner Senat warnt dennoch, dass sich infolge des Hamas-Angriffs auf Israel eine anti-israelische Szene aus dem auslandsbezogenen Extremismus, dem Islamismus und dem Linksextremismus gebildet habe. Ein Anstieg ist in allen Kategorien zu beobachten. Aus der linksextremistischen Szene lag die Zahl der Fälle 2023 noch bei 10, in der rechtsextremen Szene bei 288, in der Kategorie ausländische Ideologie bei 437 und in der Kategorie religiöse Ideologie bei 93 Fällen. Auffallend in der Statistik ist, dass ein Großteil der antisemitischen Vorfälle keinen konkreten Tatverdächtigen zugeordnet werden kann. So blieben von den mehr als 1800 Fällen im vergangenen Jahr etwas mehr als 1000 ungeklärt. Bei rund der Hälfte der Fällen konnten Tatverdächtige ausfindig gemacht werden. 2023 waren es noch knapp unter 40% gewesen. Zu Anklagen und rechtskräftigen Verurteilungen kommt es der Statistik zufolge aber kaum. 61 Mal wurde 2024 Anklage erhoben. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.